und herzlich willkommen zum Kontextuell Podcast. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Episode und wie immer Idee und Redaktion von Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner. Der Schnitt kommt von Rosa Thoneik und die Grafik kommt wie immer von Patrick Martin. Wenn ihr uns unterstützen wollt, teilt und liked den Podcast gerne auf allen Plattformen. Auf Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns zusätzlich auch gerne Kommentare hinterlassen oder uns eine E-Mail schicken. Und wenn ihr uns monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady machen. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's los!
Hallo und mal wieder herzlich willkommen zum Kontextuell Podcast. Ich sehe schon ganz viele Gesichter wieder in unserem digitalen Aufnahmestudio und vor allem eins, worüber ich mich immer sehr freue. Angelika, hallo.
Hi Katharina, ich freue mich auch sehr. Wir sind heute endlich mal wieder zusammen in einer Dachrunde, könnte man sagen. Ja, wir sprechen heute mal wieder zu einem bestimmten Fokus und zwar zu Landschaftsarchitektur. Und ich glaube, das vielsagendste Vorgespräch, das Katharina und ich dazu hatten. Katharina, kannst du bitte die Vorbereitung machen? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Landschaftsarchitektur. Also ich bin sehr gespannt, wie wir heute in dieses Gespräch gehen. Ich bin total interessiert daran, was ihr macht und ich hoffe, alle, die zuhören, denen geht's genauso. Katharina meinte auch, ja, es geht eh allen so. Niemand weiß so richtig, also wenn man nicht Landschaftsarchitektin ist, was man so macht. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Aufschlagpunkt für dieses Gespräch. Wollen wir mal in die Vorstellungen reinstarten, damit auch alle wissen, wer ihr seid. Wir machen das wie immer. Ich gebe das Wort an unsere Gäste. Und Wucan, ich würde sagen, wir starten mit dir. Wer bist du und was machst du?
Ja, mein Name ist Wucan Fahmy. Ich bin eine ausgebildete Architektin. Ich habe an der ETH studiert. Und eine Spezialisation in Städtebau und dann direkt in der Praxis in der Landschaftsarchitektur. Und nach einer Weile als Projektleiterin habe ich dann die Möglichkeit gehabt, am Lehrstuhl für Professor Christoph Giraud-Andretia als wissenschaftliche Mitarbeiterin zu arbeiten und forschen und lehren. Und aus dem ist auch meine Selbstständigkeit entstanden. Und seit jetzt 6 Jahren habe ich ein Büro für Landschaftsarchitektur hier in Zürich, MOFA Studio, mit meinem Partner Michael Musch. Und ja, da bin ich.
Die ETH ist tatsächlich auch der Ort, mit dem ich, würde ich sagen, bisher am intensivsten mit den Landschaftsarchitektinnen in Kontakt gekommen bin. Es gibt inzwischen ja auch einen eigenen Studiengang. Und ich würde schon auch sagen, da sprechen wir aber sicher im Anschluss nochmal intensiver drüber, Themen, die besonders euch betreffen, also Klimaanpassung, Biodiversität, lebenswerte Freiräume, haben auf jeden Fall eine größere Wichtigkeit in den letzten Jahren bekommen. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Vielleicht erzählt ihr mir da auch gleich was anderes. Und ich bin gespannt, wie Andreas Boden von Studie Boden auf dieses Thema blickt. Wir wechseln also nach Österreich. Andreas, wer bist du und was machst du?
Ja, servus aus Graz. Ich bin Andreas und ich habe einen, würde man sagen, einen gärtnerischen Hintergrund. Also ich bin in der Südsteiermark aufgewachsen. Meine Eltern haben eine Baumschule, einen Obstbaubetrieb. Mein Vater hat es damals ganz schlau gemacht. Er hat einen meiner Brüder oder zwei meiner Brüder in Richtung Obstbau geschickt und einen in Richtung Gartenbau. Und wie ihr euch denken könnt, der Richtung Gartenbau, der war ich. Und das war aber für mich genau richtig, weil ich habe eigentlich so mit 14, glaube ich, schon gewusst, dass ich da in diese Richtung gehen möchte. Und mein Vater hat mir damals so ein tolles Buch gekauft, Naturnahe Gartengestaltung hat das geheißen. Und da hatte ich so einen Erwachungsmoment, wo ich dachte, hey, das ist super, das will ich machen. Und dann habe ich so eine Gartenbauschule gemacht in Wien, habe dann auch als Landschaftsgärtner gearbeitet und dann erst mit 21 zusammen mit einem Freund entschieden, dass wir nach Bayern gehen, nach Weinstephan und dort Landschaftsarchitektur studieren an der Hochschule Weinstephan. Und diese Reise hat sich irgendwie bei mir fortgesetzt. Also vom Garten ist es irgendwie immer größer geworden im Sinne vom Maßstäblichen. Und also ich bin dann, ich glaube, das erste Mal so richtig mit professioneller Landschaftsarchitektur dann im Büro Vogt in Berührung gekommen, wo ich Praktikant war. und habe dann dort auch ein paar Jahre gearbeitet nach dem Studium und habe dann aber irgendwie auch gemerkt, dass mich Städtebau interessiert und habe dann noch diesen einjährigen MAS an der ETH dazu gemacht, Urban Design. Und der war wirklich super, weil der für mich, also da habe ich erst das Gefühl gehabt, ich habe meine Ausbildung vielleicht so ein Stück weit abgeschlossen. Natürlich ist man nie fertig, aber das war so irgendwie dann das Gefühl, das hatte mir gefehlt und da habe ich in diesen meinen Jahren super Input bekommen. Und ich bin dann 2016 zurück nach Graz und habe zuerst an der TU Graz am Institut für Architektur und Landschaft unterrichtet als Assistent und habe dann nebenbei meine Befähigungsprüfung gemacht und das Büro aufgebaut. Und seit 2017 gibt es Studio Boden in Graz. Genau, und wir sind jetzt ganz schönes Team und haben tolle Projekte.
Ja, danke für die Intro. Ich bin auch tatsächlich schon sehr gespannt. Das ist auch super interessant, dass ihr quasi in euren Biografien so Überschneidungspunkte habt zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz. Deswegen, dass quasi genau in diesen Themenbereich hineingehend, gehen wir zu Dominik, Dominik Bückers. Dominik, wer bist du und was machst du?
Danke, ich muss jetzt mal einhaken. Ich finde es das schrecklich, dass ihr nichts über Landschaftsarchitektur wisst oder was Landschaftsarchitektinnen machen, weil wir bearbeiten öffentlichen Raum, wo ihr jeden Tag in der Straße mit dem Hund spazieren geht oder eure Kinder im Park spielen lässt und so weiter. Also, das ist wahrscheinlich auch ein großes Problem, dass die Landschaftsarchitektinnen anscheinend irgendwie nicht die Lobby haben oder nicht zu wenig präsent sind, um davon zu erzählen oder ihren Stellenwert irgendwie sichtbar zu machen. Aber ich will nicht mit Kritik anfangen. Also Dominik Bückers, mein Name. Ich wohne eigentlich in Zürich, bin aber jetzt gerade hier im winterlichen Berlin. Ich komme, ähnlich wie die Fujian, habe ich die Seiten gewechselt. Ich bin auch ausgebildeter Architekt und Städtebauer, habe in Aachen studiert und so als Architekt hat man wahrscheinlich immer das Gefühl, dass man alles kann. Und so hatte ich das auch im Studium, dass man neben dem Studium dann auch Wettbewerbe und andere Sachen daneben gemacht und auch mit Assistenten an der Uni habe ich dann auch Landschaftsarchitekturwettbewerbe gemacht, einfach mit dem Gedanken, ja, das müsste man doch auch können. War natürlich nicht erfolgreich, aber ich habe gemerkt, das hat Spaß gemacht und es hat mich gereizt, den anderen Blickwinkel auf die Dinge kennenzulernen und ich bin dann nach meinem Diplom, habe ich dann in Anführungszeichen die Seiten gewechselt oder den Blickwinkel gewechselt. Ich bin nach London gegangen, war dann 5 Jahre bei Katherine Gustafson, bei der Landschaftsarchitektin, um einfach zu verstehen, wie man vom Freiraum her denken kann. Und das hat mir die Augen geöffnet, muss ich sagen. Ich war dann, wie gesagt, 5 Jahre in London, bin dann nach 5 Jahren zurück, oder ich komme ja aus Deutschland eigentlich, aber bin dann nach Zürich, war dann kurze Zeit gemeinsam mit dem Andi Boden, deswegen wir kennen uns daher beim Büro Vogt. Da gab es die Überlagerung. Das Büro Vogt ist auch in Zürich so ein bisschen ein Schmelztiegel, wo jeder mal irgendwo für kurze Zeit war. Das ist auch ganz interessant. Ich war ein Jahr da in Zürich, dann kurz zurück in London, längere Geschichte. Und bin dann in Zürich aber gewechselt zu damals dem Büro Schweingeber-Zulauf. Mittlerweile bin dann Partner geworden und mittlerweile haben wir seit, ich glaube, 11 Jahren sind wir das Büro Studio Vulkan. Haben quasi einen neuen Namen uns gegeben in der Zusammenlegung mit einem anderen Büro, mit Robin Winogrand. Und wir bearbeiten Freiräume auf allen Maßstäben, also vom städtebaulichen bis zum Objekt. Ihnen, und deswegen jetzt komme ich zu deiner Frage zurück, Angelika. Wir haben seit 7, 8 Jahren auch ein Büro in München, deswegen bin ich grenzübergreifend unterwegs, also in Deutschland und der Schweiz. Ich bin dazu seit 4 Jahren Gestaltungsbeirat in der Stadt Salzburg. Deswegen habe ich auch so einen kleinen Blick nach Österreich. Und ich war jetzt, vor 2 Jahren war ich an der Uni, an der ETH bei einer Zwischenkritik von der Fujian eingeladen. Deswegen die Kreise sind klein.
Das ist ja noch ein besserer Cast als gedacht.
Okay, das müssen wir vielleicht auch noch mal sagen, dass wir euch unabhängig voneinander sozusagen aus unserer persönlichen Recherche, was uns, also haben wir auf die Büros geguckt, auf die Arbeiten geguckt, die uns interessieren, eben aus diesen drei Räumen. Und das heißt, ihr wusstet gar nicht, wen ihr hier antrefft, als ihr zugesagt habt.
Das sind kleine Kreise in der Landesarchitektur.
Ja. Ich finde es gut, dass du nochmal mit dieser Kritik gestartet hast. Ich meine, Angelika hat das ja auch ein bisschen provozierend vorangestellt. Ich würde sagen, dass gerade in den letzten Jahren ein neues Innenverhältnis ausgehandelt wird zwischen Architektinnen und Landschaftsarchitekten. Für mich vergeht eigentlich fast kein Tag, wo mir Leute schreiben, ich brauche für diesen Wettbewerb unbedingt ein Landschaftsarchitekturbüro, aber keiner hat Zeit. Die sagen, sie haben so viele Projekte. Nee, das machen die gerade gar nicht. Und also aus unserer Rolle der vielleicht selbstbezogenen Architekten gibt es so eine Art Verwunderung. Was ist denn da los? Und ich war letzte Woche bei der Vorstellung des Deutschen Biennale-Beitrags Stresstest. Da wurde auch verkündet, die Landschaftsarchitektinnen werden die nächsten Pritzker-Preisträger und Trägerinnen sein. Also es gibt eindeutig ein neues Rollenverständnis oder auch einen Blick auf die Profession. Und wir müssen mehr darüber lernen, würde ich sagen. Und ich habe selber an der TU Dresden auch mal gearbeitet. Da gab es ja auch eine Landschaftsarchitektur. Und da war es schon so, dass man so, aha, was machen die jetzt eigentlich so? Also, dass man noch nicht so ernsthaft interessiert war. Im eigenen Studium in Weimar hatten wir, glaube ich, ein Seminar dazu. Also sind auch überhaupt nicht gut oder sind da nicht tiefgründig ausgebildet worden.
Nehmt ihr das auch so wahr? Ich meine, Dominik, du hast auch schon mit einer Kritik angefangen und hast auch schon angedeutet, na, vielleicht ist auch die Landschaftsarchitektur zu leise, in Anführungszeichen. Wie nehmt ihr das denn selbst wahr und wie begreift ihr den Kern eurer Arbeit und auch das Wirken dieser Arbeit?
Okay, breites Thema. Also ja, natürlich, ich oder wir nehmen auch wahr, dass sich der Stellenwert der Landschaftsarchitektur insgesamt gewandelt hat. Aber das kommt ja nicht von innen, sondern von außen. Also das Thema Klimawandel ist leider in den letzten 2 Wochen oder 3 Wochen in Deutschland zu wenig präsent, aber ist immer noch sehr präsent auf der ganzen Welt. Und viele haben begriffen, dass wir nur in unseren Städten langfristig gut leben können, wenn wir den Freiraum, insbesondere in den Ballungszentren, wenn wir den anders bearbeiten oder anders gestalten, als wir das über die letzten 100 Jahre gemacht haben. Deswegen gibt es einen Druck, dass die Landschaftsarchitektinnen darauf Antworten geben, gemeinsam mit Ingenieurinnen zusammen. Und ich sage von außen, weil es jetzt nicht so, dass ich irgendwie aus der Landschaftsarchitektur selber, dass wir die Themen gesetzt haben, man müsste doch über mehr Bäume in den Straßen reden oder man müsste doch über die Gestaltung von Parks mehr sprechen. Und dass wir aus den eigenen Inhalten heraus die Leute überzeugt haben, dass es doch gut wäre, einen Landschaftsarchitekten jetzt oder eine Landschaftsarchitektin in das Projekt mit einzubeziehen. Das heißt, gefühlt kommt das sehr stark von außen. Und das merke ich natürlich, also jetzt mit dem Blick in die 3 Länder, ist es in der Schweiz schon seit längerem, dass eigentlich es gesetzt ist, dass in jedem Wettbewerb eine Landschaftsarchitektin mit involviert sein muss. In den letzten Jahren kommt dann auch dazu, dass die Palette an Fachdisziplinen, die integriert werden muss, immer länger wird und berechtigterweise. Mittlerweile haben wir auch Soziologinnen, die standardmäßig mit dabei sind, was ich natürlich sehr stark unterstütze. Gewisse Ökologen, die mit dazu zugezogen werden, einfach um das komplexe System Stadt oder Freiraum besser abzubilden. Weil wir sind ja schon Landschaftsarchitektinnen, sind auch im gewissen Sinn sind wir Allrounderinnen. Aber wir können auch nicht alles abdecken. Und das ist möglicherweise wie der Schritt vom, wo ich am Anfang gesagt habe, der Architekt kann alles. Das war so die Fountainhead, so das Idealbild, der Baumeister, der alles gemacht hat. Und mittlerweile merken wir, dass wir uns breiter aufstellen müssen. Das ist in der Schweiz schon länger. In Deutschland nehme ich es auch wahr, dass insbesondere der Landschaftsarchitekt mittlerweile einen großen Stellenwert hat. Wenn ich jetzt auf Österreich blicke, dann ist es da gefühlt noch ein bisschen anders. Hat der Architekt noch sehr stark, Andi, das kannst du vielleicht berichten, sehr stark die Feder in der Hand oder die Fäden in der Hand. Und dass der Landschaftsarchitekt eher oder die Landschaftsarchitektin eher dann dazu gezogen wird, um dann zu sagen, was für Pflanzen ich auswähle. In dem Sinn. Und das ist meiner Meinung nach eher nicht dem Stellenwert, das deckt nicht den Stellenwert ab, den Landschaftsarchitektur oder Freiraum heute haben sollte. Und natürlich ist die Folge davon, wenn Landschaftsarchitektinnen in den Wettbewerben angefragt werden, dann bekommen wir natürlich extrem viele Anfragen. Was natürlich ein großes Glück ist, dass man auswählen kann, mit wem man dann zusammengeht. Aber es sind natürlich auch immer schwere Entscheidungen in dem Sinne. wie man sich dann in Wettbewerben positioniert vom Anfang.
Ja, spannend. Also danke auch, dass du nochmal gleich die Klammer aufgemacht hast oder diesen Blick nach Österreich geworfen hast und den Unterschied aufgezeigt hast.
Nochmal Blick von außen. Blick von außen.
Voll, ja. Ich wollte jetzt auch direkt an Andreas übergeben, weil ich habe mich jetzt auch so parallel dazu gefragt, ist ja durchaus schon auch eine politische oder ja planungspolitische Frage, ne, welche Themen da reingeschoben werden, ob diese Planerinnen überhaupt vorgesehen sind. Und man könnte ja eigentlich denken, es gab ja in den letzten Jahren in Österreich schon fast eine grüne Welle auf sehr vielen Ebenen, wenn man ÖPNV und so weiter sich anschaut, im Gegensatz zu Deutschland auf jeden Fall. Also Andreas, woher kommt diese Wahrnehmung und hast du die auch, so wie die Dominik gerade beschrieben hat?
Ja, im Grunde deckt sich das schon mit unseren Erfahrungen. Also grüne Welle, das sehe ich auch so. Also es ist so, glaube ich, dass solche Prozesse wahrscheinlich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten abläufen. Also dieser Shift hin zu, man muss Landschaftsarchitektur viel, viel stärker einbeziehen. Also wir merken das zum Beispiel in Graz positiv, in dem Sinn, dass auch die Stadtplanung, die Stadtverwaltung da sehr viel Wert drauf legt und aktiv jetzt, wie Dominik das richtig sagt, von sich aus Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten vorschreibt, sozusagen eben in Planungswettbewerben. Das ist ein gewisses Novum, mittlerweile auch nicht mehr, aber in den letzten 10 Jahren hat sich da viel getan. Also die Stadt ist da, die Kommune ist da sehr progressiv teilweise. Und was aber dann noch ein bisschen anders ist, ist teilweise, wenn man mit Architekturbüros zusammenarbeitet, teilweise, ich glaube, es ist auch so ein Generationending ein Stück weit, wo ich merke, wenn ich mit jüngeren Kolleginnen und Kollegen aus der Architektur zusammenarbeite und spreche, dass für die das viel selbstverständlicher ist, also so interdisziplinär zu arbeiten, breiteres Team, Landschaftsarchitektur, jetzt nicht unter ihre Fittiche zu nehmen, zu sagen, ja, da gibt es toll ausgebildete Leute, die man sich da ins Team holt. Und ich glaube, ja, und eben als gegenteilige Erfahrung, wenn man mit älteren Architektinnen und Architekten arbeitet, da ist es noch ein bisschen so im Kopf noch, ja, jetzt müssen wir die halt dazu nehmen und ja, also wirklich, dass die sagen, ja, das ist jetzt da vorgeschrieben und jetzt habe ich gedacht, ja, jetzt muss man halt, jetzt rufe ich sie mal an und wollen sie nicht da mit uns. So, und auch bei den Projektentwicklern, so auf der Auftraggeberseite, ist es ein bisschen divers, da gibt es progressivere und welche, die nicht so viel Wert drauf legen, die einfach sagen, ja, wir brauchen einfach nur Gebäude, wir wollen das Gebäude verkaufen und drumherum machen wir ein bisschen grüner. Also das ist so, das sind die unterschiedlichen Stände, wo die Protagonisten, glaube ich, stehen. Ja. Aber grüne Wälder kann ich bestätigen, also es wird besser. Ja.
Hey, kurze Pause. Zur Erinnerung, wenn ihr uns unterstützen wollt, wir freuen uns über jegliche Form von Unterstützung. Ihr könnt den Podcast teilen und liken auf allen Plattformen, wo der Podcast zugänglich ist. Auf Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns auch gerne eure Kommentare hinterlassen und uns Feedback geben, welche Themen ihr weiterhin hören wollt, was wir in der nächsten Folge behandeln sollen oder was wir noch besser machen können. Falls ihr uns monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady machen. Und alle weiteren Informationen dazu und auch die E-Mail-Adresse findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter.
Fujian, ihr habt vor kurzem einen Wettbewerb gewonnen, die Zukunft vom Kunsthaus Bern zusammen mit Schmidlin Architekten. Also nochmal Gratulation. Wie nimmst du das wahr und wie organisiert ihr aktuell oder in letzter Zeit so die Zusammenarbeit, wenn ihr gemeinsam einen Wettbewerb bearbeitet? Hat sich das verändert oder läuft das gut oder ist das teilweise schwierig?
Entschuldigung, ich habe geschmunzt, weil diesen Wettbewerb von Bern wird von der Architekturwelt gesehen, als wäre ich weiß nicht was. Und wir haben dann erfahren, wir bauen eine Kapital von der Schweiz und so, aber für die Landschaftsarchitektur, die per se ist nicht das Projekt. Nur, dass ja das mal gesagt wird. Wir haben viele Komplimente bekommen. Den aber kann ich auch sagen, den Zusammenarbeit mit Jasper Schmidlin und sein Team ist eine langjährige Arbeit, die wir führen. Es ist nicht etwas, das entstanden ist aus einer Anfrage so schnell. Es ist ein Wir schätzen uns gegenseitig und gerade was unsere Zusammenarbeit so stark gemacht hat, ist, dass unsere Tätigkeit, unsere Leistungen werden nicht gefragt nach, macht einen schönen grünen Plan, sondern es wird vom Tag eins werden wir eingebunden in den Gespräch, in den Prozess und sie schätzen extrem unsere städtebaulichen, freiräumlichen Denken. Das sind unsere Entwurfsmethodik, die dazu kamen und es ist eine Wertschätzung, die sie haben. Und von Tag 1 habe ich mit ihnen den Städtebau besprochen, nicht die Freiräume. Und es ist eine freiraumbasierte Städtebau, die entstanden ist aus dem Gespräch. Und deshalb waren wir so stark, vielleicht nicht in den Ausdruck, sondern in der Kontextualisierung und in der Situation dieses Raums. So deshalb kann ich sagen, dass es war eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit, weil wir auch ein gemeinsames Gespräch geführt und Dialog geführt haben auf Augenhöhe. Das ist, glaube ich, was ich auch mitgeben kann von diesen Erfahrungen. Es hat sich nicht groß verändert, wie wir im Büro arbeiten, weil ebenso dieses Projekt ist für uns kein großes Projekt in die per se. Das vielleicht zu erwähnen. Was aber uns erlaubt hat, ist einfach, dass wir viel mehr Anfragen bekommen haben von links und rechts. Und durch das haben wir auch diesen Privileg mittlerweile zu eine Entscheidungen treffen, mit wem wir gerne arbeiten möchten, wer nicht. Und es gibt eine gewisse natürliche Selektion, nenne ich so. Denn es hängt da ab, wie wir angefragt werden, von wem wir angefragt werden, in welchem Zeitraum wir angefragt werden. Es ist nicht alle bewusst, dass eine allgemeine E-Mail für eine Anfrage klappt heute nicht. Wenn man nicht mal genau weiß, dass ich eine Frau bin, klappt nicht so gut. Es gibt so viele Momente, man merkt, dass... ja, das ist eigentlich, unsere Disziplin wird nicht als Ergänzung gesehen, sondern als ein Müssen. Wir müssen jetzt ein Landschaftsarchitekturbüro finden. Wir müssen jetzt aber, möchten wir gerne, aber nicht. Und diejenigen, die aber tatsächlich auch sich entscheiden für unser Büro oder ein anderes Büro, es geht ihnen nicht um das auf dem Papier, sondern wie wir dann zusammenarbeiten. Weil ein Wettbewerb ist eine Beziehung, die man führt. Auch wenn man, es ist nicht nur ein Gold dann am Schluss, es ist wirklich tatsächlich eine Zusammenarbeit, die über Jahre hingeht sollte. Und das ist bei Jasper Schmid zum Beispiel für mich ein Beispiel. Wir haben das erste Wettbewerb gemeinsam gewonnen vor 6 Jahren und seitdem haben wir unsere gemeinsame Methodik immer schon geschärft. Und durch das ist auch unsere Kooperation viel interessanter geworden. Wenn Sie anfragen, sage ich selten nein. Weil ich weiß genau, dass es bereichern für uns, es bereichern für Sie. Das ist, glaube ich, ein Geben und Nehmen, das ist extrem wichtig sein soll in unserer Kooperation.
Ich würde da gerne noch mal ein bisschen reingehen, und zwar in Kombination mit den Dingen, die ihr über eure Ausbildung erzählt habt. Furtan, du hast jetzt erzählt, was oder wann Zusammenarbeit gut läuft, ne, wenn das Verständnis der Arbeit über das, okay, wir müssen jetzt jemanden suchen, der da einmal kurz was sagt, hinausgeht. Und gleichzeitig hast du aber auch so ein bisschen die Problemlage besprochen oder aufgezeigt. Wie blickt ihr denn auf dieses Thema hinsichtlich auch der Ausbildung? Also nicht nur eure eigenen. Also ich fand es auch total interessant, dass ja zwei von euch quasi eine Architekturausbildung haben und dann erst zur Landschaftsarchitektur gekommen sind. Also wie müsste die Ausbildung interdisziplinärer, ist ja immer so das Wort, das dann da schnell fällt, sein, dass es ein größeres Verständnis gibt? Oder ist es vielleicht gar nicht die Ausbildung, vielleicht ist es ein anderer Punkt? Wie blickt ihr da drauf?
Ich glaube, was Architektur, als meine Ausbildung war eine sehr breite Ausbildung. Von der Theorie zum Entwurf, sehr entwurflastig in dem Sinne, weil es war ein Entwurfstudium. Und angekoppelt mit der Theorie und dann auch die Praxis hat einen sehr großen, wie soll ich sagen, Kessel, also Wissen mir gegeben. Und mit dem habe ich auch mich auch spezialisiert und dürfte auch sogar wählen und so weiter. Ich glaube, was heute ein bisschen fällt, vor allem in der Schweiz, ist diese Gesamtheit des Berufes. Ich glaube, das Studium, die wir jetzt anbieten an der ETH, ist sehr auf Themen fokussiert und die nicht in den Praxis relevant. Nicht relevant ist nicht das richtige Wort. Die sind sehr kritisch gegenüber das Studium, die jetzt verläuft, denn es ist nicht gelegt auf Entwerfen. Und ich glaube, Entwerfen ist, wir sind Raum erfinden. Landschaftsarchitekten sind Raum erfinden, sind meiner Meinung nach Raum definierenden, es ist eine raumdefinierende Disziplin. die ergänzt wird und hat viele Komponenten, mit denen man sie spielen kann. Es ist schlussendlich ein Entwurf, jetzt fehlen mir die Wörter, Entschuldigung. Durch das, was interessant wäre und was bei mir war interessant, ich bin mit den Entwurfsgedanken und den gestalterischen Fähigkeiten aus dem Studium gekommen und konnte ich auch das praktizieren und vertiefen. Und was jetzt uns fehlt, ist ein bisschen das, glaube ich, vor allem in der Schweiz, Entwerfer. Ich weiß nicht, ob das beantwortet eure Frage. Aber es ist so ein bisschen, was jetzt schnell auf den Gedanken kommt.
Ja, aber ich kann das nur unterstützen. Also die Ausbildung und das Entwurfsjournal und ich jetzt, wir kommen von einer anderen Ausbildung. Aber das ist ja wie die Grundlage, wie ich an Themen herangehe. Ich merke jetzt insbesondere jetzt komme ich wieder auf den Blick halb von außen nach Österreich, dass die Grundwurzel des Problems ist möglicherweise auch dort, dass es zu wenig gute Orte gibt, wo man Landschaftsarchitektur studieren kann in Österreich. Und so entsteht einfach grundsätzlich keine Breite, mit der man irgendwie eine Diskussion oder Inhalte diskutieren kann. Das merke ich da sehr stark. Und da ist, also auch in der Schweiz gibt es ja auch nur wenige Orte, wo ich das studieren kann. Und jetzt bin ich nicht viel in der Bildung unterwegs. Ich merke aber immer, dass wenn ich mit den, also was die Fuschern auch andeutet mit dem Entwerfen, dass wir merken, dass man erst versteht, worum es geht, wenn man sich über konkrete Räume und konkrete Fragestellungen damit auseinandersetzt und die in einen Entwurf umsetzt. Deswegen kann ich immer, wenn ich an den Unis bin, bei Studentenkritiken oder Vorträge, wo ich auch Semester hin und wieder begleite, ist es so, dass ich, wir können alle endlos viel analysieren und darlegen, wie es denn funktioniert oder anders funktionieren sollte. Aber die Aufgabe von der Landschaftsarchitektin ist ja, das räumlich umzusetzen. Also was heißt es dann vor Ort konkret? Was die Fuschern eben meinte mit dem Raum definieren. Und das muss man lernen. Und deswegen habe ich am meisten Spaß an den Lehrstühlen, die wie angewandte Forschung machen, also die wie eine Verknüpfung haben zwischen realen Themen, realen Orten und übergreifenden Fragestellungen der Landschaftsarchitektur, vom Klima und so weiter. Aber wo man wie herausgefordert ist, räumliche Antworten zu geben. Weil das ist das, was uns im Tagesgeschäft beschäftigt, wo wir Antworten liefern müssen, warum wir von Architekten angefragt werden, dass ich Teil von dieser Diskussion sein kann. Und ich muss schon früh anfangen, mir Haltungen zu lernen, die ich sehe und lese und wahrnehme, um die dann mit in die Diskussion zu bringen. Weil ansonsten wird das auch, wenn der Architekt mich zum Wettbewerb einlädt, wird es immer eine einseitige Diskussion sein, wenn ich nicht einen Beitrag leisten kann. Also das muss das Ziel sein, dass wir als Landschaftsarchitektin unseren Stellenwert über einen Beitrag begründen können. Dann sind wir drin.
Andreas springt jetzt gleich nochmal rein mit dem Thema Österreich und wie läuft die Ausbildung in Österreich. Eine Sache kurz vorab, ihr könnt ganz schamlos Sachen empfehlen, weil es hören auch mega viele Studis zu. Grüße gehen raus an alle, die mich vor kurzem irgendwo gecatcht haben und gesagt haben, dass sie im Podcast hören. Und das zweite Thema, das ich nochmal reingeben will, bevor ich jetzt Andreas übergebe, ist die Fragestellung. Das eine ist, was ihr jetzt beschrieben habt, ist, wie die Ausbildung für Landschaftsarchitektinnen speziell sein muss. Aber muss es vielleicht auch Schnittpunkte geben, die schon früher dieses gemeinsam Arbeiten einüben? Das gebe ich jetzt nochmal so als Gedanken rein und damit das Wort an den Andreas.
Ja, danke. In Österreich ist wirklich speziell. Ich sage speziell, das ist so ein nettes schweizerisches Wort, wenn man was Schwieriges nett umschreibt. Es ist speziell in dem Sinn, dass wir tatsächlich nur eine Universität haben in Wien, die Universität für Bodenkultur, wo man Landschaftsarchitektur studieren kann. Und ich habe nicht so viel Einblick, wie die Ausbildung dort läuft. Wir kriegen Bewerbungen natürlich von also sozusagen ein unter Anführungszeichen Ergebnis. Aber ich glaube, das grundlegende Problem, das Dominik auch angesprochen hat, also vor allem in Österreich, ist, dass wir tatsächlich nur eine Universität haben. Und es gibt tendenziell viel zu wenige Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen in Österreich. Also wir brauchen unbedingt eine weitere Ausbildungsstätte, Graz wäre super. Ich bin schon irgendwie mit Freunden am Sprechen. Also wir denken in die gleiche Richtung. Man müsste da noch ein zweites Bein aufbauen, glaube ich. Das wäre wirklich super. Und ich habe vor kurzem gehört, dass jetzt in der Schweiz noch eine Fachhochschule Landschaftsarchitektur ausbildet, anbietet. Und da bin ich fast vom Hocker gefallen, weil es jetzt, glaube ich, insgesamt vier Institutionen gibt, wo man das studieren kann und Österreich wirklich nur eine hat. Also da müssen wir ja wirklich aufholen. Und Angelika, hast du gesagt, dass dieses interdisziplinäre in Teams arbeiten, ich glaube, das hat einen hohen Stellenwert, das sollte unbedingt in der Ausbildung einfließen. Ich glaube, das tut es auch ein Stück weit. Aber ich kann es nur unterstützen, dass man sozusagen das im Team arbeiten lernt. Das muss man einfach viel mehr ausbauen, weil es ja wirklich auch der Realität entspricht draußen und weil es super wichtig ist, eben in diesen komplexen Zusammenhängen und als Team auch arbeiten zu lernen. Ja. Genau, also das ist so ein bisschen die österreichische Sicht. Ja, wir brauchen unbedingt mehr Ausbildungsplätze. Punkt. Das ist super wichtig.
Es klang jetzt ja schon ein paar Mal an, es muss Entwerfen muss gelernt sein oder man muss sich mit dem Entwerfen beschäftigen. Habt ihr denn in euren Büros oder Ateliers selber eine Entwurfs- oder habt ihr eine konkrete Entwurfsmethodik, die auch öfter zur Anwendung kommt? Also hat sich das in den letzten Jahren, ihr seid ja alle schon oder praktiziert ja länger, herausgebildet, dass das gewisse Ansätze sind, auf die ihr zurückgreifen könnt, oder entwickelt ihr das tatsächlich für jedes Projekt oder auch für jede Kollaboration neu? Also, was sind eure spezifischen Entwurfsmethodiken?
Ich habe für einen Professor gearbeitet, der eine klare Methodik und Ansätze hatte in seiner Arbeit. Er hat immer sich beschrieben als Topograf. Und das hat mir in den letzten 7 Jahren auch geprägt. Wir haben uns mit dieser Intelligenz des Terrains auseinandergesetzt, auch im Büro. Und er hat immer auch gesagt, nicht mit den Augen schauen, sondern mit den Füßen erleben. Und das ist was auch uns geprägt hat. Und wichtig ist zudem, uns eine disziplinär übergreifenden Denken zu vermitteln. Und wir haben und vor allem Landschaftsarchitektur wird dort relevant, wo sie integrativ in der Schnittstelle von den Theorieentwurf und Forschung arbeitet. Und wir versuchen auch Freiräume als primäre dynamische Elemente, urbane Systeme zu entwickeln. Und die auch somit, damit sie auch langfristig ökologisch, sozial und ästhetisch überzeugend sind. Und wir reden auch nicht von Landschaft, Räume oder von Umgebung oder Außenräume. Also der Begriff ist Freiräume. Im Büro wird von Freiräumen gesprochen, vor allem im urbanen Kontext. Und wir setzen Entwurf als interaktiver Prozess. Jetzt, es ist schwierig, wenn man, Michael und ich sind wir sehr starke Persönlichkeiten, wir haben unsere eigene Sprache, unsere eigenen Autorenschaften. Und mit dem Wachstum des Büros mussten wir lernen, wie wir eben die Sprache anpassen und mehr Meinungen dazu nehmen. Und das war auch ein Schritt, dass man auch uns zu einer gewissen Entwicklung gebracht hat. Das ist ein bisschen. Und andererseits ist auch trotz dieser ganzen Tendenzen, so grün wie möglich, so schön wie möglich, so ökologisch wie möglich, sozial wie möglich. Ja, wir legen großen Wert auf Ästhetik und Sinnhaftigkeit. So Räume sollen funktional sein, sozial relevant sein, aber vor allem atmosphärisch wirksam. Und ein methodischer Ansatz ist für uns diese Dechiffrierung der Intelligenz des Terrains. Also wir analysieren topografische, ökologische, soziale Gegebenheiten sehr präzise und daraus Gestaltungspotenzialen zu ableiten. Und für uns ist Landschaft eine prozesshafte, eine dynamische Struktur, die diese flexible Veränderungen über die Zeit aufnehmen muss. Das ist ein bisschen so, wie wir jetzt im Büro auch uns etabliert haben.
Dominik, habt ihr das auch über, ihr seid jetzt auch eine größere Struktur, über zwei Standorte ja auch. Also habt ihr da was Konkretes etabliert oder?
Ich will noch mal kurz zurück auf die Diskussion von eben, weil ich will, bin bis jetzt nämlich in der Eindruck geblieben, dass Interdisziplinarität die Lösung aller Probleme ist und im Studium auch so früh möglich. Und das will ich noch mal sagen, Diese großen Gruppen führen natürlich immer zur Art von Kompromissen oder man sagt einen Konsens in dem Sinne. Und ein Kompromiss oder ein Konsens war ja noch nie der beste Entwurf in dem Sinne. Und es braucht ja schon im Studium, das ist die Chance, sich verschiedene Haltungen und verschiedene Richtungen anzuschauen, um seine eigene zu finden da drin. Und dieses Entwerfen in der Gruppe ist extrem aufwendig, extrem anstrengend. Und wahrscheinlich kann man das nur lernen, wenn man selber schon für sich gelernt hat, wie man selber entwerfen würde, um die Diskussion mit den anderen zu führen. Deswegen, von außen gesehen, da ich im akademischen Bereich relativ wenig unterwegs bin, sind die Gruppenarbeiten eigentlich immer die uninteressantesten, wo man wenig wie klare Richtungen sieht. Und das eigentlich die, wo jemand mal versucht, Sachen wirklich auszureißen und zu testen und selber auch zu sehen, wie weit kann ich gehen. Das sind eigentlich die spannenden Sachen und die kann ich im Studium, also da ist der Rahmen im Studium, das zu machen. Und natürlich braucht es den Austausch mit den unterschiedlichen Fachbereichen interdisziplinär zu lernen, aber das ist wie ein Zusatz, würde ich sagen, weil ich muss mich als Landschaftsarchitektin ausbilden, dass ich Diskussionen führen kann und ich kann nicht nur irgendwie in Gruppen funktionieren. Ich finde, das kann nicht das Outcome von dem Studium dort sein und vielleicht ist das, und auf dem Sinne ist es wahrscheinlich gut, ich finde es insbesondere beim Masterstudium, wenn man mal die Basics gelernt hat, wie ein Baum wächst und wie ich im CAD einen Schnitt zeichne und so weiter, wie so Grundsachen funktionieren, dann ist wahrscheinlich insbesondere das Masterstudium die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen, mit spannenden Leuten zusammenzuarbeiten, bei spannenden Professorinnen, sich inspirieren zu lassen, um genau diese Schärfung dort zu haben. Weil ich merke, bei vielen ist es so, dass sie das Masterstudium einfach nur machen, weil man ja einen Master machen muss oder man denkt, man müsste einen machen. Und das ist eigentlich bei vielen, finde ich, eine vertane Chance. Aber nochmal zurück zu der Frage. Ja, länderübergreifend ist es schon nicht einfach. Es ist schon in einem großen Büro nicht einfach. Weil wie die Fujian sagt, schon beschrieben hat, mit zwei und dann hat man irgendwie, Fujian, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter ihr gerade habt, aber das ist, wie schaffe ich es einerseits, ein großes Büro mit einer Vielzahl von Projekten. Wir Landschaftsarchitekten haben ja im Vergleich zum Architekten viel mehr Sachen, die wir auf dem Tisch haben, die uns tagtäglich beschäftigen. Wie schaffe ich es einerseits, on top of things zu bleiben und gleichzeitig die Leute motiviert zu halten, dass sie selber in Projekte investieren und nicht darauf warten, dass ich ihnen eine Skizze gebe, wie es denn weitergeht. Und gleichzeitig ein Bild, also ein Qualitätsbild, was wir als Studie Vulkan haben wollen, dass das immer noch erkennbar ist da drin. Und dann, wenn ich von zwei Standorten rede, wie schaffe ich das auch, wenn ich räumlich nicht jetzt immer in München sitze, um mit den Leuten am Tisch Entwürfe zu diskutieren. Und da ist natürlich so, dass Corona hat uns da extrem geholfen. Wir sitzen ja auch heute hier über Zoom zusammen. Das heißt, das funktioniert viel besser. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber die Miro-Plattform ist bei uns mittlerweile fast in jedem Projekt Standard. Das ist so ein Whiteboard, wo man auch interdisziplinär mit den anderen Architekten oder Städtebauern oder mit allen zusammen am gleichen Projekt arbeiten kann. Das ist ein großes Gut, wo wir miteinander arbeiten. Deswegen, das sind so Tools, die wir nutzen. Aber am Tisch zusammensitzen ist immer noch das Beste.
Ich glaube, ich nehme jetzt trotzdem noch einmal kurz diesen Interdisziplinaritätsfaden auf, weil ich glaube, es ist ja schon auch die Arbeit, die ihr in den Büros macht, hat ja auch schon fast was von Interdisziplinarität, vor allem wenn so viele Leute mit an den großen Projekten sitzen. Und der Ausbildung, glaube ich, oder das, was du Dominik beschrieben hast, natürlich muss man seine eigene Stimme finden auf der einen Seite und gleichzeitig gerade im ganzen Bauwende-Diskurs, glaube ich, geht es schon auch stark drum, nicht mehr den einen Hero zu haben, der irgendwie was durchdrückt, sondern eine gemeinsame Sprache zu entwickeln oder ein Verständnis dafür zu haben, eben, was machen denn die anderen? Und ich glaube, da kann die Uni helfen. Also es muss ja auch gar nicht in allen Studios sein, sondern grundsätzlich einfach Räume zu schaffen oder Möglichkeiten zu schaffen, dass halt Dinge überhaupt mal gemeinsam passieren oder man so einen, vielleicht auch einen Konflikt und einen Streitraum herstellt, wo die Leute halt zusammenkommen und überhaupt mal, ja, über reflektieren können, was ist denn meine eigene Kompetenz und was ist die Kompetenz von einer anderen Person und was für unterschiedlichen Sprachen reden wir vielleicht auch miteinander. Also ich meine, Landschaftsarchitektur und Architektur sind nahe beieinander, aber dasselbe gilt ja auch für Bauingenieure, für was weiß ich, die anderen Fachplaner, die eben noch mit am Tisch sitzen. Ihr habt das vorher auch gesagt, es werden ja auch immer mehr Leute. Also daher kam so ein bisschen die...
Ich will da auch noch mal kurz was zu sagen und ihr könnt auch gerne einfach zwischendurch auf andere antworten. Also wir können das auch also ein bisschen konfrontativ machen. Wir haben ja schon oft auch hier in dem Podcast über Lehre gesprochen. Wir sind ja auch selber in der Lehre. Ich bin ja in der Grundausbildung Bauco und nehme das ja auch wirklich alles wahr. Und ich glaube, das Problem ist, man kann halt nicht einfach alles so 100% sehen, ne? Interdisziplinarität ist ein guter Wert, aber nicht unbedingt am Anfang. Am Anfang geht's einfach um Grundlagen und dass man die Leute auch einfach ertüchtigt, überhaupt sprachfähig zu sein, weil das nehmen wir auch wahr in den Gruppen, gerade wenn das noch ganz junge Studierende sind, dann konstruiert sich da in den Gruppen einfach eine Hierarchie. Also wer kann schon, wer noch nicht, wer macht die Ansagen und das heißt, es muss einfach für so einen Studiumsverlauf, muss es unterschiedliche Settings und Szenarien irgendwie des Zusammenkommens sein. Aber ich bin, würde ich nochmal sagen, also die Grundlagen muss man einfach den Studierenden gut vermitteln. Also man kann nicht von Anfang an alles öffnen und alles also. Und da haben wir tatsächlich auch, also kriege ich öfter so Rückmeldungen, dass jetzt viele Büros auch das einfach in den Portfolios stark sehen, dass die Grundlagenvermittlung etwas zurückgegangen ist, weil ja auch einfach eine Menge Themen dazugekommen sind. Das kann man ja einfach mal so sehen und ich denke, es wird sich auch wieder ein bisschen in die andere Richtung entwickeln. Aber verzichtet nicht auf eure Grundlagen. Wenn ihr in den Unis seid, fordert eure Grundlagen ein. Und die muss euch auch jemand bei, also da muss jemand sein, der die vermittelt. Es kann nicht einfach alles nur, macht das selbst. Weil das können dann oft nur die, die schon auf einer, vielleicht mit einem größeren Wissen auch an die Unis kommen, ne? Und das ist ja nicht für alle, also der Wissensstand zu Beginn des Studiums ist ja nicht für alle gleich.
Aber es ist nicht extrem schwierig und auch nicht möglich, dann Interdisziplinarität zu fordern, wenn nicht jetzt zum Beispiel in unserem, der Architekt oder Landschaftsarchitekt als Entwerfer das nicht synthetisieren können zu einem Raum oder zu einem Ergebnis. Ich glaube, das ist auch die Stärke von Entwerfer, von unserer Disziplin, dass wir sind hier, um all diese Themen in Räumen zu umwandeln und umgestalten, die dann auch diese gesamten Wissen auch in der Öffentlichkeit oder in der Privatraum unabhängig von dem zu Geltung kommen. Ich glaube, das ist unsere große Aufgabe. Und wenn man nicht entwerfen kann, wenn man nicht gelernt hat im Studium, diese Synthesen zu führen, ist es diese Interdisziplinarität sehr schwierig dann. Man braucht auch diese Köpfe, die das machen, die Position nehmen und eine Meinung führen, aber auch lernen, anderen zu zeichnen und zu auf dem Blatt bringen. Weil was schwierig ist momentan, vor allem jetzt, was ich merke in der Schweiz, ist, man redet viel. Auch im Studium, man redet viel, man hat viele Visionen, man hat viele Themen, aber wie bringen wir sie dann in die Realität? Wie praktizieren wir sie denn? Und das fällt mir extrem. Ich merke es von dem Portfolio, die ich erhalte, von den Studierenden, die eine Stelle oder ein Praktikum suchen. Mir fällt ihre Vision. Aber sehe ich viele schöne Momente, schöne Ideen und sie haben extrem viel Wissen. Aber ich frage mich, wie bringt die dann das auf den Punkt, wenn man so sagen kann. Und das fällt mir extrem. Ich glaube, das ist was, muss auch weiterentwickelt werden. Was eigentlich, es ist eine Kritik, mit Günter Vogt und Christoph Giro verloren ging an Dritia. Das ist ein Thema. Es wird nicht mehr entworfen. Es wird viel gesprochen. Und was wichtig ist, es gibt viele Tendenzen. Es gibt Klimaveränderungen. Es wird noch mehr kommen. Wir haben Kriege. Wir haben so viel. Aber unser Beruf soll so sein, dass uns ermöglicht, alle diese Themen zukünftig auch aufnehmen zu können, synthetisieren, zeichnen, Methodik entwickeln, Ansätze, Sprachen und so weiter. Wir können uns nicht nur mit diesen Themen von heute auseinandersetzen, es werden mehr kommen. Deshalb, das Beruf muss eigentlich das Studium und das Grundwissen muss das uns erlauben, auch nachhaltig zu denken. Das, was nicht kommt und wenig Wissen.
Ja, das ist interessant, was du sagst, dass viel gesprochen wird. Ich habe nur gerade gedacht, so Kassel, Lucius Burckhardt etc., da hat man ja gehört, dass da nur gesprochen wurde, gar nichts gezeichnet wurde. Aber es ist schon so, dass, also wenn ich das für mich übersetze, am Ende muss man, also wenn man viel gesprochen hat im Team, interdisziplinär, wie auch immer, am Ende muss man auch Entscheidungen treffen. Man muss irgendwie sagen, okay, jetzt beim Projekt, man entscheidet sich jetzt für diese Variante, man geht in diese Richtung und die Studierenden dazu zu ermächtigen, dass sie vielleicht Entscheidungen treffen können, an einem gewissen Punkt, und dann den Ideen eine Form geben und eine Gestaltung. Das ist natürlich schon, glaube ich, am Ende auch, worauf es ankommt. Ja. Und das ist, ich glaube, immer so ein bisschen, wenn man über Ausbildung diskutiert, diese Frage, wie viel Grundausbildung, wie breit ist das auch aufgestellt, wie groß ist der Anteil dann im Entwerfen? Also diese Balance zu finden in der Ausbildung ist, glaube ich, grundsätzlich schwierig und viel diskutiert. Ich bin da selbst, manchmal habe ich so das Gefühl, ich kriege Bewerbungen, also ich kenne es von Leuten, die da bei uns angefangen, die haben zum Beispiel wahnsinnig viel Energie für ein Fach investiert, das Waldwirtschaft heißt, und sind da fast aus dem Studium geflogen. Und es ist auch die Frage, es ist jetzt auch wieder so eine österreichische Sicht, ob bestimmte Aspekte dann so streng und so wichtig aufgebaut werden müssen oder ob man eben versucht, irgendwie zu fokussieren, die Leute zu ermächtigen, entwerfen zu können und irgendwie, ja, gut aufgestellt aus dem Studium rauszukommen. Ne?
Ja, ich bin da nochmal, genau da will ich nochmal einhaken. Und auch Angelika, du meintest eben, ich weiß nicht, wie du es formuliert hast, dass man ja nicht mehr bei einzelnen Köpfen oder du hast die, wie hast du es eben formuliert? Ich kriege den Satz nicht mehr genau hin. Ich bin unsicher, ob es nicht gut ist, Heroes zu haben. Also der Andi und ich, Andi Boden und ich, wir haben beide beim Günter Vogt. Wir haben uns da getroffen, oder? Und die Fujan war jetzt auch beim Christoph und beim Günther dort an der Uni. Oder früher in der Schweiz reden alle davon, dass sie beim Kinas studiert haben und so weiter. Es ist nicht falsch, von guten Köpfen und guten Entwerferinnen zu lernen. In dem Sinne, ich finde, das ist...
Nee, dann muss ich mich jetzt nochmal kurz einmal korrigieren, weil die, also es ging mir um dieses klassische, der Genie, der einfach durchregieren kann, ne? Also diese fast diktatorische, okay, das ist jetzt die Lösung und ich habe sie und so müssen wir es jetzt alle machen. Also eher dieser Kulturaspekt. Also ich finde es total in Ordnung und ja auch cool, dass so viele inspirierende Personen herausgehen und man dann sich aus einer Palette von Menschen, die einen inspirieren als junge Person, als studierende Person, dann was raussucht und sagt, okay, ich glaube, das ist ja auch irgendwie so der Ansatz an der ETH oder diese Meisterschulen-Idee, dass man irgendwo hingeht, sich anschaut, was ist die Methode, da mega viel rausziehen kann und dann für sich selbst einen Weg findet. Also daran finde ich überhaupt nichts falsch. Gleichzeitig gibt es aber auf jeden Fall eine Verschiebung im Sinne von, wie nimmt man die Personen, die mit am Tisch sitzen, wahr? Und ich glaube schon, dass sich da teilweise auch bei den Architekten und Architektinnen was ändern muss, ne? Also eben, da sind wir bei dem Thema, wie geht man denn überhaupt mit den Leuten, mit den Fachplanern um, die mit am Tisch sitzen? Nimmt man die ernst? Hat man von Anfang an ein wertschätzendes Gespräch am Anfang? Oder ist es so, okay, wir wollen das so machen, macht mal ein bisschen grün aus. Und das ist ganz blöd und überspitzt gesagt. Aber ich glaube, das hat schon auch was mit der Ausbildungskultur zu tun. Und das, also darauf hat es so ein bisschen abgezielt, diese kreative Geniekultur, dieses Durchregieren von oben.
Genau, mit der Ausbildungskultur, aber auch mit der Auslobungskultur. Also es gibt ja Wettbewerbe, da sind die Landschaftsarchitektinnen beigezogene Fachplaner. Und es gibt wirklich Wettbewerbe, die eine 50-50 Teambildung von Landschaftsarchitektinnen und Architekturbüros verlangen. Und da ist es natürlich dann einfach schon eingeschrieben, dass es viel partnerschaftlicher verläuft. Weil das kriege ich auch in Deutschland ab und zu wieder gespiegelt, dass bei Fachplanern, die haben teilweise keine Auftragsgarantie. Also selbst wenn der Wettbewerb dann gewonnen wird, folgt nicht automatisch die Vergabe an den im Wettbewerb beteiligten Fachplaner. Dominik, ich weiß nicht, ob du das auch so kennst.
Ja, das kenne ich auch, kann ich alles nachvollziehen. Ich frage mich nur, dass die, Also ich glaube, das eine ist natürlich, dass man im Studium irgendwie diese lernt, in Gruppen zu entwerfen und in Gruppen grundsätzlich zusammenzuarbeiten. Natürlich ist es gut, dass es jetzt die Pflicht gibt, die Landschaftsarchitektinnen und Soziologen, was so all diese Kompetenzen in so Projekte zu integrieren. Aber ich glaube, es ist wie die Hohlschuld für den Architekten, sage ich mal. Gell? Also das entlastet uns aber nicht als Landschaftsarchitektinnen, Inhalte zu bringen, die uns unverzichtbar machen. Also die Fujan hat es am Anfang gesagt, dass eigentlich, wir bauen ja jetzt Stadt weiter und nicht mehr neu auf der grünen Wiese, wo man irgendwelche Objekte hinsetzt, sondern es geht ja immer darum, Stadtraum zu lesen, wie ich bestehende Werte halte und mit meinem Projekt etwas Neues dazu bringe.
Vielleicht darf ich noch kurz das Thema Interdisziplinarität ein bisschen weiterspinnen. Also für uns ist es sehr bereichernd und total toll, dass wir zum Beispiel auch jetzt, wenn es um Klimawandelanpassungen geht, dass wir sehr oft in den Projekten entweder schon, bevor wir zu zeichnen beginnen, entweder selbst Klimaanalysen machen oder es gibt unterstützende Planerinnen und Planer, die zum Beispiel nach einem Wettbewerbsgewinn das Projekt hernehmen und das hinsichtlich Mikroklima nochmal untersuchen. Das ist natürlich, also für uns, das hat sich in den letzten Jahren auch entwickelt, ein total bereichendes Thema. Und das macht die Projekte auch viel besser hinsichtlich der Adaption für Klima 2050. Also wenn ich jetzt an Fachplaner denke, mit denen wir zusammenarbeiten, da spielen oft die Geologinnen und Geologen eine total wichtige Rolle, weil wir, wenn es um Regenwassermanagement geht, um Entsiegelung, Versickerungskonzepte, und das auch zusammen mit den Pflanzen zu entwickeln, dass das da ganz spannende Bereicherung ist und man da in technischer Hinsicht, also da sind auch wir als Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten jetzt, also wir können diese Berechnungen, die es oft braucht und Dimensionierungen und so nicht machen und wir sind total froh, dass wir da eben auch kompetente Planerinnen und Planer haben, mit denen wir zusammenarbeiten können, wo man das dann zusammen entwickelt. Und das kann man weiterspinnen. Natürlich Soziologie, wie der Dominik erwähnt hat, ganz wichtig. Wir haben jetzt aber auch einen großen städtebaulichen Wettbewerb gemacht, wo es ein eigenes Planungsbüro gab, das sich nur um Bodenmanagement auf diesem Areal gekümmert hat. Also diese Circular Soil Konzepte, die eben auch durch die Stadt Wien, also da muss ich nochmal eine Lanze brechen für die Kommunen in Österreich, die da in gute Richtungen denken. Also das sind einfach so Themen. Es ist ganz richtig, wir als Freiraumplanerinnen und Planer müssen natürlich eine Kompetenz haben, Standpunkt einnehmen zu können und einen Entwurf auch auszuformulieren. Aber eben diese Themen als Team sind total spannend, die als Team zu bearbeiten mit all diesen kompetenten Leuten, die es da draußen gibt. Ja. Und das hat sich für mich in meiner Karriere, ich sage das jetzt mal unter Anführungszeichen, ich habe 2011 mein Studium abgeschlossen, da hat sich so viel gewandelt, eigentlich von meiner Ausbildung war sehr stark technisch hinsichtlich Pflanzenwissen, Bautechnik und ich glaube Form und Ästhetik. Aber dieses große Thema Klimawandelanpassung, das hat sich jetzt erst in den letzten Jahren so stark aufgetan. Und das Spannende ist für mich, das hat meinem Tun, glaube ich, nochmal ganz neue, ganz fundamentale Sinnhaftigkeit irgendwie gegeben, die für mich total wichtig ist. Natürlich ist es ein Stück weit Symptombekämpfung. Wir müssen einfach schauen, dass die Auswirkungen, die da jetzt entstehen, für die Bewohnerinnen der Städte möglichst gut verkraftbar sind und diesen Stadtumbau machen. Wir können aber natürlich nur ja diese Effekte versuchen abzupuffern, ja, und haben jetzt nicht die großen Hebel in der Hand, die ja, weiß nicht, in der industriellen Landwirtschaft, in der Industrie und so weiter passieren, ne. Aber nichtsdestotrotz, das besprechen wir oft im Team, dass wir im Vergleich vielleicht zu anderen Jobs einen total großen Vorteil haben, dass wir eine extrem sinnvolle Tätigkeit haben, ja. Also man braucht Freiraumplaner, Freiraumplanerinnen so stark wie nie zuvor. Und Also das motiviert mich extrem stark und auch die Leute bei uns im Büro. Also da merkt man, wenn man darüber redet, dass da eine große Energie freigesetzt wird, ja, und das in die Projekte reinfließt. Und ich bin auch total froh, dass wir jetzt, weil es jetzt so um Entwurfsmethodik, ich glaube, da ist es, gibt es eine gewisse Ähnlichkeit zu, wie Dominik und Fuschern arbeiten. Aber was für uns jetzt auch wichtig ist, was sich jetzt auch ergeben hat, ein Stück weit, dass wir im Team verschiedene Hintergründe von den Ausbildungen her haben, aber auch kulturelle Hintergründe. Wir sind ein sehr internationales Team auch. Also wir haben bei 10 Leuten 7 Nationen. Und das ist, finde ich, auch eine spannende Ebene, eine sehr tolle Bereicherung für unser Büro. Und ich glaube, dass eben, ich sag mal, diverse Teams auch bessere Lösungen bringen. Ne? Also nicht nur, ich sag mal, wir sind alle Freiraumplaner, Planerinnen im Büro, ein Stück, also in unterschiedlichen Ausformulierungen, aber auch diese unterschiedlichen Hintergründe sind für uns total wichtig. Ja? Also eine super Bereicherung. Das ist vielleicht nur so ein Aspekt aus unserem Büro auch. Ja.
Ja, danke nochmal für diesen inhaltlichen Wechsel, direkt verknüpft auch mit dem Thema, mega spannend. Das würde mich interessieren, bei den anderen auch da nochmal so ein bisschen reinzugehen. Katharina hatte das ja auch vorhin schon angeschnitten, das Thema Klima Mitigation versus Adaptation wird ja auch so ein bisschen biennale Thema sein. Also nicht nur im deutschen Pavillon, sondern insgesamt unter Colorati ist dieses Thema so ein bisschen on the table. Wie hat denn insgesamt diese Verantwortung oder diese neuen Aufgaben, wie sie Andreas jetzt gerade beschrieben hat, wie haben die denn die Praxis für euch verändert? Fujian, haben sich für euch andere Aufgaben und Tätigkeiten eröffnet oder wie sieht es da so aus bei euch?
Andere Tätigkeiten. Vielleicht ist, glaube ich, was wichtig ist zu erwähnen, ist, dass eben, wurde auch schon mal auch gesagt, unsere Disziplin hat eine neue Rolle gefunden im Gesamten. Und durch das, auch wir haben ein anderes Gewicht und durch das haben wir auch was zu sagen. Und in dem, was sie zu sagen haben, dürfen wir auch an gewisse Prozesse teilnehmen, die vielleicht vor 5, 6, 7 Jahren war gar nicht denkbar. Als ich mein Studium abgeschlossen habe, war bereits damals Städtebau nicht eine eigene Disziplin. Deshalb musste ich ins Ausland. Als ich zurückkam, dann habe ich extrem Schwierigkeiten gehabt, mich nur in Städtebau zu entwickeln. Und heutzutage es gibt viele Büros, die nur das praktizieren. Deshalb, glaube ich, insgesamt, die Architekturwelt hat sich verändert. Und mit dem haben wir uns auch entwickelt. Was ich aber extrem kritisch sehe und nicht immer positiv annehme, sind die Tendenzen. Wir sind keine Ökologen, darf ich das sagen? Wir sind keine Ökologen. Und dass wir reduziert werden auf das Begrünen, das macht mich wahnsinnig. Wir sind das nicht. Wir sind Architekten und davor steht Landschaft. Und that's it. Das muss begriffen werden, glaube ich, insgesamt. Und jetzt bin ich sehr, sehr hart, aber ich glaube, dass das noch nicht angekommen ist. Ich sehe mich nicht als Fachplaner, ich sehe mich nicht unter den Architekten, ich arbeite auf Augenhöhe. Allgemein hätte ich lieber, das Wettbewerbswesen würde sich so entwickeln, als würden wir Arge binden zwischen Architekten und Landschaftsarchitekten. Mir würde besser gefallen, wenn wir dürften auch Federführenden sein für große Projekte. Das können wir, als würden wir nicht große Projekte führen dürfen oder können. Ich meine, städtebauliche Projekte, Masterpläne, Testplanungen können Landschaftsarchitekten ganz vorne stehen. Das ist eine Tatsache. Sollen die Architekten mal auch zurücklehnen und uns arbeiten lassen und vielleicht mit uns den Diskurs führen, umgekehrt? Das sehe ich oft nicht ab und zu passiert und sind erfolgreiche Beiträge. Was Dominika vorher erwähnt hat, was sehr traurig ist und passiert mir auch immer wieder, habe ich gerade auch einen Wettbewerb letztes Jahr abgegeben. Der Gewinner war rein architektonisch geprägt. Die Landschaftsarchitektur war meiner Meinung, in meinen Augen, kaum sichtbar. Man hatte nicht die Qualität der Architektur. Man hat es schon gesehen. Also man muss auch vielleicht an die Landschaftsarchitekten hinter den Rücken kurz klopfen und sagen, es reicht, Forza. Es ist Zeit, um sich auch da in den Visier zu stellen und sagen, nein, wir wollen auch Teil von diesem Prozess sein. Wir wollen eigentlich, wir haben eine Vision. Lass uns diskutieren. Vielleicht wird unangenehm. Aber lass uns mal endlich auch unsere Themen vorne bringen. Da kann man dann über Klima reden, dann kann man über, aber die per se von Anfang an zu sagen, wir müssen das Klimathema jetzt lösen mit unseren Bäumen und ein bisschen entsiegeln hier und grün, das sind wir nicht. Also ich, das bin ich nicht. Ich bin eine freiraumbasierte Städtebauerin, das muss ich sagen. Das würde ich gerne auch mitgeben heute. Also.
Darf ich da noch kurz einhaken? Ich glaube, was du sagst, ist total wichtig. Das beobachte ich in Österreich, dass oft die Landschaftsarchitektur in der Jury auch nicht so stark vertreten ist. Also es gibt ganz viele Wettbewerbe, wo es ganz klare freiraumplanerische Themen gibt. Und ich lese mir dann die Auslobung durch und ich sage, hallo, wo ist jetzt da die Landschaftsarchitektur? Die ist nicht dabei. Ja? Das ist total schockierend. Und ich weiß nicht, ob das bei dem Wettbewerb, den du erwähnt hast, so war, dass Landschaftsarchitektur nicht vertreten war oder nicht stark genug. Aber in Österreich ist es leider oft Standard, dass es keinen Freiraumplaner in der Jury gibt. Das darf eigentlich nicht mehr sein. Also klar, es gibt solche und solche Aufgaben, aber wenn Freiraumplaner einen großen Teil ausmacht, dann braucht es auch jemanden mit Kompetenz in der Jury. Das ist, sonst kommt da nichts raus.
Nur schnell zum Antworten. Wenn, zum Beispiel, weil ich Dominik, ich habe einen großen Respekt von seiner Person und seinem Wesen. Wenn er in der Jury ist, sofort sehe, denke ich, ja, ich möchte gerne teilnehmen. Es ist wirklich so, es gibt Juroren, jetzt mache ich zwei Wettbewerbe, ist in der Jury. Es gibt Juroren, denen ich ein großes Vertrauen habe, dass diesen Diskurs auch während einer Jury-Tag oder das Gespräche führen. Ich weiß, dass es so ist. Es gibt anderen, wo ich jetzt mittlerweile sage, an dem Wettbewerb möchte ich nicht teilnehmen, weil diese Person da ist. Und das wird nicht so geführt, wie wir uns wünschen. Es gibt Anfragen, es gibt keinen Landschaftsarchitekt in der Jury. Aber ist ein Landschaftsarchitekt gefordert? Das macht doch keinen Sinn. So sind die Widersprüche auch von dem, ja, weil uns ab und zu, ich bleibe ein bisschen paff oft, da denke ich mir so, ma.
Ja, da bleibt mir auch oft der Mund offen.
Also ich finde das total gut, dass es jetzt nochmal so ein bisschen stärker verhandelt wird, weil ich würde sagen, es ist ja absolut die Möglichkeit, dass die Freiraumplaner, die Architekten, auch das Kooperationsangebot an die Hochbauplaner, denen das entziehen. Und wenn man sieht, was jetzt so aufgelegt wird, also ich gucke jetzt von Deutschland Schwarmstadt, Hitze an, das sind ja dann vielleicht alles Aufgaben, da eröffnen sich sehr große Betätigungsfelder für Freiraumplaner und Landschaftsarchitektinnen, aber da braucht man ja dann auch die Kollegen, Hochbauarchitektinnen nicht unbedingt, ne? Also das wäre ja schon, ist ja schon eine Richtung, in die sich das entwickeln kann, ne? Dass es einfach nicht mehr so kooperativ zusammengedacht wird, sondern dass es wirklich sich die Gewichtung auch ein bisschen ändert. Also das wäre vielleicht jetzt du machst die Schlussrunde und dann möchte ich noch den Büchern und Magazinen fragen.
Ich habe noch kurz einen Punkt, weil ich eben, die Angelika hatte gefragt nach dem, was, wie jetzt das Klimathema die unsere Arbeit. Und ich finde, ein Thema, den will ich und muss ich erwähnen, dass die Fusion hat darauf angesprochen, dass die, es gibt jetzt über das Klima einen neuen Wert, Freiraumprojekte wie zu messen, technisch, was leisten die? So, wunderbar. Und das ist ja wie, es gibt ja mehrere Themen dort. Es gibt Ökologie, es gibt Sozialraum, es gibt Mobilität, es gibt all die Themen, die in Freiraum reinspielen. Und momentan ist einfach, es gibt eine Tendenz, dass das Stadtklima über allem steht, in dem Sinne. Und ich kann jetzt messen, wie gut ein Entwurf ist, und dann gewinnt im Wettbewerb der drei Bäume mehr hat. Der aber eigentlich von den inhaltlichen Themen völlig die falsche Richtung ist. Und das banalisiert eigentlich das, was wir, oder was Landschaftsarchitektur für mich oder für uns ist. Und da steckt auch eine große Gefahr drin, dass es einfach komplett technisiert wird und dass mir das Klimadiagramm dann sagt, welcher Entwurf oder welches Projekt das Beste ist. Und ich finde, da müssen wir, und das ist eine Aufgabe von den Landschaftsarchitekten, von den Juroren, irgendwie das zu sehen, weil Stadtraum ist nicht nur Klima. Klima ist neu dazugekommen und wir müssen das bearbeiten, aber das ist wie Teil von der Gesamtproblematik, die man im Entwurf lösen muss. Und diese Unwucht, die es momentan hat, ist richtig, Aber wir müssen das als Landesarchitekten wie mit integrieren, dass es irgendwie ein Gesamtding ist. Entschuldigung, das wollte ich nur nochmal da reinwerfen.
Nee, aber das ist ein wichtiger Punkt und, glaube ich, auch nochmal ein ganz guter Abbinder für dieses Thema. Ich glaube, das ist auch ein Thema, auf das wir kritisch blicken müssen bei dieser Biennale, weil gerade wenn es halt so übertechnisierte Ansätze sind, dann eben wird genau die Excel-Tabelle ist dann quasi der ausschlaggebende Faktor für alles, was dahinter liegt. Ja, da bin ich tatsächlich auch schon sehr gespannt, wie sich Venedig dazu verhält und die unterschiedlichen Beiträge sich dazu verhalten.
Genau, Klima ist eine pressing issue, aber man kann es ja schon so ein bisschen vergleichen wie mit den 70er Jahren, als die Soziologie so stark in die Architektur und die Planung reingekommen ist. Das war dann viele Jahre wirklich sehr, sehr stark, sehr vordergründig und dann hat es sich wieder etwas zurückentwickelt. Ne? Also da bin ich gespannt, ob das einen ähnlichen Weg gibt. Da gibt es ja auch dieses Gespräch mit Peter Merkli, was wir schon öfter mal besprochen haben, wie er so erklärt, wie nach diesen 70er Jahren die Architektur zurück an die ETH Zürich gekommen ist und so. Ob wir sowas Ähnliches auch sehen? Ich meine, wir denken in der Lehre auch immer darüber nach, so wo ist die Idee zur Architektur, obwohl wir trotzdem halt die neuen Materialien und die neuen Konstruktionen und keine Betonfundamente und sowas. Das ist so, ich glaube, da muss man immer wieder neu einen iterativen Schritt gehen. Aber ja, ich finde es total gut, dass wir hier das mal so vielleicht ein bisschen sichtbar gemacht haben, wo so die Platten gerade so aneinander stoßen.
Ja, ich freue mich total. Ich habe auf jeden Fall einiges mitgenommen und gelernt. Ich finde, wir haben noch nicht alles besprochen. Also ich glaube, wir müssen vielleicht noch mal eine zweite Runde machen, Landschaftsarchitektur. Es war echt cool mit euch. Wir machen jetzt die Schlussrunde und wir sind ja ein Service, überall bekannter Service-Podcast. Und nachdem tatsächlich immer so viele Studierende zuhören, würde ich gerne die Schlussrunde mit Empfehlungen an und für Studis machen. Ihr seid jetzt gerade, wo ihr seid. Ihr blickt in die Zukunft und denkt an Studierende. Was für eine Empfehlung habt ihr? Das kann alles sein. Eine Methode, einen Gedanke, ein Buch. Irgendwas, was ihr der nächsten Generation gerne mitgeben mögt. Ich sehe kurz verzweifelte Gesichter vor mir.
Dominik bricht schon zusammen.
Nein.
Das ist eine schwierige Frage, weil man da so viel sagen kann, was wichtig ist. Und ich glaube, dann verwirrt man vielleicht Studierende, weil sie wissen ja, was zuerst von den ganzen Sachen, die da erwähnt werden, was zuerst
machen. Dann sag doch bitte einfach ein richtig gutes freiraumplanerisches Projekt, was dich in deiner Praxis aktuell oder in letzter Zeit beschäftigt hat oder, also das kann auch aus der Historie sein, inspiriert.
Nee, ich glaube, das mache ich nicht, weil ich kann nicht beantworten, aber ich würde sagen, was ich super wichtig finde, sind Basics, wie dass man sich mit Pflanzen wirklich gut auskennt und dass man einfach im Studium wahrscheinlich probiert, unterschiedliche Tools sich auch anzueignen, sei das jetzt von der Handskizze bis zur KI, also da gegenüber offen zu sein. Und ich glaube, was mir total geholfen hat, war halt wirklich tatsächlich auch Projekte anzuschauen und möglichst viele davon und einfach herumzureisen und gute Bücher zu lesen. Ja. Ich glaube, so es in alle Richtungen einfach die Fühler ausstrecken, ja. Und aufsaugen und neugierig bleiben.
Komm, etwas konkreter. Was sind drei gute Bücher?
Kathrin ist so streng, unglaublich.
Ich muss das jetzt wissen.
Bist du jetzt ein Projekt oder?
Nee, Bücher. Also weil zum Beispiel ich habe Landschaft konstruieren, was ja so das Gegenpart zu Architektur konstruieren von der Platz ist. Ich kann sehr schwer einschätzen, ist das ein wichtiges, gutes Buch? Mein Lieblingsbuch ist dieses Bäumebuch. Also The Architecture of Trees, das gucke ich mir einfach super gerne an. Und ich weiß zum Beispiel, ich habe das auf Instagram veröffentlicht und da haben mir so viele Leute geschrieben, ich habe mir jetzt dieses Buch bestellt und ich bin so glücklich, dass ich das habe. Weil das vorher, also das kannten viele nicht, so von den, ein Buch, bitte, ein Buch.
Ach, ein Buch, also ich glaube so für Anfängerinnen, Studienanfängerinnen oder in der Grundausbildung, ich glaube so, was ganz interessant war auch für mich, war, das ist 250 Things Landscape Architects Should Know. Ist das der richtige Titel? Ich weiß es gar nicht mehr.
Wir recherchieren das nach.
Genau, so, da sind 50 Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten befragt worden. Und die haben jeweils fünf Sachen gesagt, die sie finden, die wichtig sind. Und ich glaube, das ist ein tolles Buch, weil man da von ganz unterschiedlichen Leuten ihre Standpunkte und Prioritäten irgendwie in ganz kompakter Form präsentiert kriegt. Also das Buch finde ich eigentlich ganz gut.
Top, wer macht weiter? Nächste Empfehlung.
Ich könnte noch 10 andere Bücher, aber
Ihr
ich
könnt
würde
ja
mich
auch noch
jetzt.
im Nachhinein schreiben und dann machen wir die noch kleine eine kleine Empfehlungsliste in die Shownotes. So, Dominik.
Also natürlich habe ich viele Bücher, aber es ist, ich laufe viel und das ist so, wie ich mir Städte und Räume anschaue oder wie ich meinen Kontext wahrnehme. Deswegen, und wo ich viel, extrem viel lerne. Also warum finde ich diese Straße toll? Warum sitze ich hier gerne? An welchem Ort würde ich mich mit meinen Freunden treffen wollen und warum? Nicht nur, weil es da das beste Bier gibt oder keine Ahnung was, sondern wirklich den Stadtraum um sich herum, also wirklich wahrnehmen und diskutieren, wie er funktioniert oder nicht. Ich finde, das hat mir immer geholfen, an den verschiedenen Orten, wo ich war, zu verstehen, warum was funktioniert. Für mich funktioniert, weil das immer was sehr Persönliches ist, warum ich irgendwo gerne war oder wenn irgendwo nicht so gerne. Und das sind dann auch selber Fragestellungen, die bei mir dann auch immer wieder wenn ich selber entwerfe, mich mir überlege, okay, wie müsste denn der Raum sein, damit ich mich da wohlfühle oder die Person, für die ich den Raum entwerfe, damit das passt. Und deswegen, das sind so ganz banale Sachen, den Stadtraum vor sich, vor der Tür wahrzunehmen, die ich, weil alles ist Landschaftsarchitektur in dem Sinne. Nicht nur das Projekt von Günter Vogt und von was auch immer, wem auch immer. Deswegen, das erstmal wahrzunehmen und darüber zu diskutieren, hat mir sehr geholfen. Und das, glaube ich, kann man auch, ohne dass man in den Buchladen geht, kann man das machen.
Ich kenne diese Methode als selektives Sehen. Die haben wir in Dresden tatsächlich auch vermittelt. Also, aber am Gebäude, dass man ganz spezifisch sich mit, also Dinge fokussiert, darüber nachdenkt, aber en passant halt. So, jetzt, Fujan, deine Empfehlungen und deine Tipps.
Ich habe sehr gut von der Universität von Kopenhagen gehört. Hat auch da Michael studiert und es ist ein Studium, der basiert ist auf Städtebau und Landschaftsarchitektur. Da kann ich empfehlen. Das ist sehr bereichernd gewesen auch für ihn. Der hat beide. Er hat auch in Kassel einen Bachelor gemacht. Die ersten 4 Semester waren mit Architekten zusammen und dann hat man sich spezialisiert. Ich fand sein Profil sehr interessant, den ich nicht eben Landschaftsarchitektur studiert habe. So, und was ich sagen will, ist einfach reiß viel, so viel wie möglich. Wir sind in einer Kultur von Entwässern, also wie Entwässern, wir sind in dieser Sonnenkultur, wo alles muss offen sein. Die Schweiz ist sehr darauf geprägt. Es ist sehr interessant, wenn man die anderen Kulturen auch erlebt, von Bewässern und Schattenspenden und zu herausfinden, was mit sich bringt, wenn man in eine Kultur, in einem Klima wächst, wo tatsächlich 40 Grad werden. Was passiert dann? Wie sind diese Städte entstanden? Wie haben sie sich entwickelt? Was können wir davon lernen? So habe ich auch viel lernen dürfen. Und dann, was um Bücher geht, muss ich, weil das ist der erste Text, das wir unseren Studierenden immer gegeben haben, ist der Four Traces of Concept von Christophe Giraud in den Essay in Contemporary Landscape Architecture von James Corner. Es ist ein wunderbares Buch mit vielen Texten, aber der von Christophe fand ich sehr interessant, vor allem für Studierenden und aber allgemein, der über Entwerfen spricht. Dann würde ich euch empfehlen für die Träumer, es war mein Lieblingsbuch, ist immer noch Die unsichtbare Städte von Italo Calvino. Glaube ich, das ist ein Müssen. Und es ist ein wunderschönes Buch. Er hat andere Bücher geschrieben. Ich liebe Italo Calvino. Sowie auch Aldo Rossi liebe. Die Architektur der Stadt. Glaube ich, das Thema der primären Elemente in der Stadt und die kollektive Erinnerung und die freiräumliche Auseinandersetzungen sind extrem interessant. Und dann habe ich ein letztes, da höre ich auf. Jane Hutton hat einen wunderbaren Text, ein Buch geschrieben über The Material Culture of Landscape Architecture. Weil wir haben heute nicht gesprochen. Aber es gibt viel Reuse, viel Themen über Materialität und was ist über Landschaftsarchitektur. Und sie schreibt wunderbar darüber. Und vielleicht nächstes Mal reden wir auch über KI, weil wir benutzen KI im Büro. Habe ich nicht erwähnt. Aber ich fand es aber auch interessant. Ja, nutz mal KI. Mal schauen, was passiert mit unserer Welt.
Also wir halten auf jeden Fall fest, wir reden noch weiter. Ihr Lieben, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch und die Einblicke aus den drei Ländern, in denen ihr arbeitet. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Restfreitag und wir sehen uns bald wieder.
Ja, vielen Dank auch von mir und wir treffen uns wieder. Wir mögen ja die Methode der Langzeitbeobachtung hier bei Kontextur. Tschüss.
Ciao, ciao.
Hat Spaß gemacht. Danke euch.
Und das war's für heute mit dem Kontextur Podcast. Danke wie immer, dass ihr uns zuhört und den Podcast abonniert. Hinter den Kulissen sind wir bereits an den nächsten spannenden Gesprächen und Episoden, die in Planung sind. Wenn ihr Feedback oder Wünsche habt, schreibt uns gerne eine E-Mail oder hinterlasst uns einen Kommentar auf Apple Podcasts oder Spotify, wo das inzwischen auch möglich ist. Und ja, hört wieder rein beim nächsten Mal. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann leitet ihn gerne an alle weiter, die sich auch für Themen rund um den gebauten Raum interessieren. Hinterlasst uns ein Like oder einen Kommentar auf Spotify, Instagram oder Apple Podcasts oder findet uns auch auf Steady, wo ihr uns direkt unterstützen könnt. Wir freuen uns aufs nächste Mal und wir hören uns. Tschüss!